Stell dir mal kurz vor, du wärst Gott. Ich weiß, es ist ein ziemlich lächerlicher Gedanke. Aber stell dir vor, du wärst an Gottes Stelle und du hättest den Jakob berufen, den Betrüger. Und du hättest hier mit viel Geduld an ihm gearbeitet, über viele Jahre, du hättest mit ihm gerungen, zurückberufen an den Ort, wo er eigentlich sein soll, an den Ort seiner Berufung. Und er ist so, ja, ein bisschen halbherzig, halb gefolgt und hat so nahe wie möglich an der Welt gecampt. Und seine Teenager-Tochter war fasziniert von der Welt und sie ist in diese große Stadt gegangen, wurde dort vergewaltigt und ihre Brüder haben im Prinzip die Leiter dieser Stadt auch wieder betrogen und haben alle Männer umgebracht und alle Frauen und Kinder beraubt und versklavt, also absolut böse Genozid, die stehen den Menschen vor der Sintflut in nichts nach. Und der Papa, der ist in dem Ganzen nur um sich selbst besorgt, der Papa Jakob, also eine sehr dysfunktionale Familie, die wir hier gesehen haben, nicht gerade das Licht der Welt. Und wenn du der heilige Gott wärst, was würdest du tun mit dieser Familie? Was würdest du tun mit diesen Mördern, mit diesem Vater, mit diesen kaputten Leuten? Würdest du sie auslöschen und neu beginnen oder sie zumindest verwerfen und dir jemand anderen suchen? Wärst du mit deiner Geduld am Ende? Würdest du je wieder mit dem Jakob reden? Wir können froh sein, dass ich nicht Gott bin. Wir können froh sein, dass wir nicht Gott sind. Denn unser Gott, der wahre Gott, ist so viel barmherziger und gnädiger und geduldiger und besser, als wir es sind. Und ich bin erstaunt, hier im Vers 1 zu lesen, nach diesem furchtbaren Kapitel 34, hier im Vers 1 zu lesen, und Gott sprach zu Jakob. Wow. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort, und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Also zieh nach Bethel zum Haus Gottes und baue einen Altar. Bete mich an. Bedingungslos sagt Gottes zu Jakob. Er sagt nicht, reinige dich zuerst und dann rede ich vielleicht wieder mit dir. Er sagt nicht, sei erst brav und dann darfst du zu mir kommen. Nee, er spricht mitten in diese unschöne Situation hinein und ruft den Jakob aus seinem Kompromiss heraus. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und Jakob war vielleicht genauso erstaunt wie wir. Vers 2, lesen wir weiter, da sehen wir seine Reaktion. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der bei mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Das ist, was Gottes Gnade in unserem Leben tut. Gottes Gnade hat veränderte Kraft. Gottes Gnade motiviert uns, umzukehren und uns Gott zuzuwenden. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt zu seinem Vater, weil er die Güte des Vaters kannte. War die Gnade Gottes. Vater Gott, du willst mich, obwohl du mich kennst. Ich muss dir nichts vormachen. Ich weiß, dass ich ein schwacher Sünder bin. Ich weiß, dass ich versagt habe. Aber Herr, du hast in Jesus das perfekte Leben, das ich nicht leben kann, für mich gelebt und bist in Jesus für mich an mein Kreuz gegangen, wo du meine Schuld getragen hast und du hast Vergebung und Annahme und Versöhnung erwirkt, wenn ich das nur annehmen will. Du hast den ersten Schritt getan, du hast mich zuerst geliebt, du bist mir nachgegangen, du hast mich angesprochen. So wie David sagt in 2. Samuel, nachdem Gott ihm durch den Propheten Nathan eine wunderbare Verheißung für seine Familie gegeben hat, nach all dem Mist, den er gebaut hat, Mord und Ehebruch. Herr, wer bin ich und mein Haus, meine Familie, dass du mich hierher gebracht hast? Das ist völlig platt hier von der Güte Gottes, von der Gnade Gottes. Wow, Gott, wie unergründlich, dass du mich liebst, dass du mich begnadigst, dass du dich mit mir abgibst, dass du der Heilige was für mich tun willst, dass du der Heilige Gott etwas mit mir zu tun haben willst. Wow, und dann als Reaktion auf diese unverdiente Gnade, auf dieses unglaubliche Wohlwollen, das Gott uns gegenüber hat, als Reaktion darauf will ich mich reinigen. Und ich will diese Götzen aus meinem Leben herausschaffen und ihn allein anbeten, weil ich so beeindruckt bin von ihm. Weil ich berührt bin von ihm, von seiner Liebe. Und das ist Gottes Weg. Heiligung ist eine Reaktion auf Gottes Gnade. Es ist nicht der Weg, um Gnade zu erlangen, so wie alle gesetzlichen Religionen uns das sagen. Das ist die biblische Betonung. Deswegen zum Beispiel im Epheserbrief sehen wir das ganz stark. Im Epheserbrief, 3 lange Kapitel lang, spricht Gott nur davon, wer er ist und wie viel er für uns getan hat und wer wir in Jesus sind und was er uns alles geschenkt hat in Jesus. Lest nur mal das 1. Kapitel vom Epheserbrief. Und dann erst nach 3 Kapiteln, wo er nur betont, was Gott für uns getan hat und wer wir in ihm sind, sagt er am Anfang vom Kapitel 4 im Vers 1 und nun wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Lebt es aus, was ihr seid. Wir dürfen aus Gottes Gnade leben und seine Gnade ist unsere größte Motivation. Im Titusbrief im Kapitel 2 sagt uns der Herr, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Aber am Anfang steht Gottes Gnade und dann unterweist uns Gottes Gnade, damit wir uns reinigen, damit wir heilig leben. Und Jakob hat das erfahren, er hat diese Gnade Gottes erfahren und wow, und er ist so motiviert davon, Gott gehorsam zu sein und rein und kompromisslos zu sein. Und wir sehen, endlich übernimmt er auch Leiterschaft in seiner Familie und er führt sie in eine geistliche Erneuerung hinein und in eine Umkehr. Und Mama und Papa, wenn ihr nicht selbst vorangeht als Nachfolger Jesu, warum sollen die Kinder das tun? Aber Jakob sagt seiner Familie hier 3 Dinge und das können auch wir unseren Familien sagen. Er sagt ihnen erstens, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Diese Ersatzgötter, diese Götzen, die wir an Gottes Stelle setzen in unserem Leben. Und das ist im Prinzip alles in unserem Leben, was uns wichtiger ist als Gott. Oder wichtiger ist als das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Das kann materielles Zeug sein, das kann Geld sein, das kann Ruhm sein oder Anerkennung, irgendeine Position, irgendein Rollenverständnis, das wir haben, Sex, Alkohol, Drogen, Musik, irgendeine Beziehung. Es kann auch so Dinge wie unsere Bequemlichkeit sein oder unsere Sicherheit, unser Ego, das gute Image. Oder vielleicht sogar solche Dinge wie der perfekte Mann oder die perfekte Frau oder die perfekte Ehe. Ich habe letzte Woche gelesen, so eine ziemlich krasse Aussage. Der hat gesagt, im Prinzip, dass alle Eheprobleme ein Herrschaftsproblem sind. Nur so diese Dinge, wo wir sagen, ja, ich würde meinen Teil tun, wenn meine Frau endlich perfekt wäre. Das kann so ein Götze sein in unserem Leben. Statt dass wir einfach radikal Gott nachfolgen, weil wir ihm nachfolgen, egal, was sie oder sonst irgendwer um uns herum tut. Und wir haben heute natürlich nicht mehr diese kleinen Statuen und diese Götzenbilder, aber wir haben auch immer dieselben Götzen im Herzen. Wo kamen diese Götzenbilder her in Jakobs Familie? Wir wissen, einer kam zumindest daher, dass die Mutter Rahel den mitgenommen hat aus ihrem heidnischen Zuhause. Und das spricht natürlich auch wieder zu uns Eltern. Wenn wir Eltern für irgendwas anderes leben als für Gott, dann beeinflusst das natürlich unsere Kinder. Unsere Kinder kriegen das mit. Wenn ich als Vater ein Materialist bin, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Kinder eine materialistische Einstellung haben zum Beispiel. Und wir müssen uns fragen, was ist dir wirklich wichtig? Wofür lebst du? Und die Kinder sehen das und die Kinder lernen das von uns. Und das, was wir vorleben, das spricht lauter als das, was wir sagen. Gail Irwin hatte so einen Spruch, der sagt immer, ich versuche meinen Kindern gute Tischmanieren beizubringen, aber die essen trotzdem so wie ich. Ja, so ist es. Und vielleicht haben die Kinder Jakobs hier noch mehr Götzen aufgegabelt in sich, in der Welt. Aber das weltliche Leben ist unbefriedigend und unerfüllend und nicht heil. Und die einzige Heilung von Weltlichkeit ist Absonderung, dass wir es hinter uns lassen. Wir müssen uns von den Götzen trennen. Gott allein soll unser Gott sein. Gott allein soll unser Leben bestimmen. Auf ihn wollen wir hören, ihm wollen wir folgen. Also erstens, schafft alle Götzen raus aus eurem Leben, aus eurer Mitte. Und dann sagt er ihnen zweitens, reinigt euch und wechselt die Kleider. Und wie gesagt, Heiligung ist so ein großen Teil Gottes Werk in unserem Herzen, was natürlich passiert, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Aber es braucht auch unsere aktive Mitarbeit. Gott stülpt uns nie irgendwas einfach über und vergewaltigt uns irgendwie geistlich. Es erfordert immer unsere Mitarbeit. Also dass wir ganz praktisch sagen, nein, ich will mir das nicht anschauen, ich muss mir das auch nicht anschauen. Und nein, ich will das nicht tun, ich muss das nicht tun, wozu ich mich versucht fühle. Nicht wie ich will, sondern wie Gott will. Ich will nicht ein lustgesteuerter Mensch sein, ich will ein geistgeleiteter Mensch sein, ein von Gott beherrschter Mensch sein. Ein wortgeleiteter Mensch sein. Und Kleider in der Bibel sind oft ein Bild für unseren Charakter. Im Neuen Testament sehen wir das in Judas 23 zum Beispiel. Da spricht er von dem vom Fleisch befleckten Gewand. Oder in der Offenbarung sehen wir natürlich die weißen Kleider, mit denen die Heiligen bekleidet sind. Epheserbrief Kapitel 4, ab Vers 22. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt oder ausgezogen habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann wird es ganz praktisch. Er sagt, deshalb legt die Lüge ab, zum Beispiel, und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Oder wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitgeben kann. Oder kein faules Wort komme aus euren Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit er dem Hörenden Gnade gebe. Und dann noch viele weitere Beispiele, aber ganz praktisch. Das Ablegen, das Ausziehen den alten Menschen und das Anlegen den neuen Menschen. Also ein aktives Ablegen und ein aktives Anziehen. Das ist was wir im Glauben machen müssen, wofür wir uns auch ganz konkret entscheiden müssen. Römer 13, Vers 14 zusammengefasst, können wir sagen, zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Die gute alte Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Also erstens, schafft die Götzen weg. Zweitens, reinigt euch. Und drittens sagt er, lasst uns ins Haus Gottes ziehen und Gott anbeten. Nachdem ich mein Leben entleert habe von den Götzen, richte ich mein Leben, mein Denken, meine Seele, meine Gefühle, mein Handeln auf Gott aus. Ich fülle mein Leben mit ihm. Also ich lege ab, ich entleere mich von dem, was raus muss, und ich fülle mein Leben mit Gott. Wir wollen bewusst in Gottes Gegenwart leben und mit ihm und für ihn leben. Im Vers 4 lesen wir weiter, und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren hingen, die hatten offensichtlich auch etwas mit diesem Götzendienst zu tun. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist, und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten wegen diesem Völkermord, den sie da verbrochen haben. Also Gott beschützt sie vor ihren Feinden. Dann lesen wir im Vers 6, so kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Also Jakob tat hier mit seiner Familie das, was Jesus der Gemeinde in Ephesus aufgetragen hat, im Buch der Offenbarung, nämlich zurückzukehren zur ersten Liebe. In Offenbarung 2, Vers 5 sagt Jesus der Gemeinde, denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Er ist zurückgekehrt zu den ersten Werken. Er ist zurückgekehrt zu Bethel, und wie gesagt, Bethel bedeutet so viel wie Haus Gottes. Aber es ist interessant, er sagt jetzt El Bethel, also Gott des Hauses Gottes. Er hat verstanden, es geht nicht um irgendeinen Ort, es geht nicht um irgendein Haus Gottes, wenn wir es auf heute umlegen, um ein Kirchengebäude oder um ein Gemeindehaus. Nee, es geht um den Gott, dem wir begegnen wollen, in dem Gemeindehaus von mir aus. Also wir kommen nicht hierher, um Stühle zu wärmen oder Freunde zu treffen oder weil man es halt so tut als Christ, sondern wir kommen hier zusammen, um Gott zu treffen. Und wir müssen auch uns daran erinnern, weil wir so ein schönes Gemeindehaus haben jetzt. Aber das Gemeindehaus in sich selbst ist nichts Besonderes, ist kein heiliger Ort in sich selbst. Nur deswegen, weil die Gemeinde, weil die Versammlung der Heiligen, der Jünger Jesus sich dort trifft mit Gott. Also das Wichtige ist nicht das Haus, sondern das Wichtige sind die Menschen und Gott. Auch unsere Anbetung ist kein Selbstzweck. Wir singen zum Beispiel jetzt nicht hier einfach nur zu Gott, weil es schön ist, wenn wir singen und weil wir uns besser fühlen dabei. Nee, es geht um unsere Ausrichtung auf Gott. Es geht um ihn. Es geht um das Lob Gottes. Genauso unser Bibelstudium oder Bibellesen. Das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir hier mehr Wissen anhäufen und dass wir Theologen werden mit einem großen Kopf. Es geht um Gott. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen, dass wir Gott begegnen in seinem Wort. Und so wollen wir Bibel lesen. Wir wollen ihn suchen, wenn wir Bibel lesen. Wir wollen versuchen, ihn zu sehen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht an dem Wort hängen bleiben, sondern wir wollen den Gott des Wortes kennenlernen und an ihm hängen bleiben. Ihn wollen wir suchen. Also es geht um die Person Gottes. Es geht nicht um die Dinge oder um die Traditionen, die wir um unsere Gemeinschaft mit Gott herum aufgebaut haben. Und ich meine, das Ganze ist super trivial eigentlich, aber vielleicht vergessen wir das. Vielleicht lassen wir uns von diesen Äußerlichkeiten ablenken. Und dann sehen wir solche Dinge, dass sich Gemeinden spalten, weil die einen wollen den grauen Teppich, die anderen wollen den blauen Teppich. Oder die einen wollen die Elberfelder Bibel, die andere die Lutherbibel. Oder passieren solche Dinge, wie dass die ehrwürdigen, braven Kirchenbesucher zu ihrem Pastor Chuck sagen, oh, wir können diese dreckigen, bloßfüßigen Hippies nicht zu uns reinlassen, weil die machen uns ja unseren Teppich schmutzig. Vielleicht sind es bei uns nicht die Hippies, sondern vielleicht ein Penner oder die Kinder. Und Pastor Chuck hat gesagt, dann reißen wir den Teppich raus, wenn das das Problem ist. Es geht um die Menschen. Es geht nicht um das Haus. Das Haus ist nur ein Werkzeug. Genauso wie Jesus gesagt hat, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Und so leicht verdrehen wir das. So leicht können wir unsere Prioritäten falsch setzen. Also die Hauptsache ist, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen und das ist Gott, das ist Jesus. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Also lasst euer Christsein nie zu einer Tradition verkommen oder zu so einem einfachen kulturellen Ausdruck oder zu einer Religion. Wir heißen Christen wegen Christus. Christentum ist eine Beziehung mit der Person Jesus Christus. Also zurück in Bethel, in El Bethel. Jakob ist zurückgekehrt zu seinem Gott und wir reden hier natürlich nicht von einer Location, hat nichts mit Räumlichen zu tun, oh Gott ist da und ich bin da und jetzt muss ich zu ihm kommen. Es hat was mit meinem Vertrauen zu tun, mit meiner Hingabe. Wofür lebe ich? Beziehung mit der Person Gottes. Und er allein macht das Leben ja als wirklich lebenswert. Ich möchte ihn nimmer missen in meinem Leben. Aber wir werden jetzt auch sehen, dass das nicht heißt, dass das Leben einfacher wird oder einfach ist. Na, manchmal versprechen Evangelisten das. Bekehr dich zu Jesus und alles wird super und alles wird toll. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht wirklich. Ja, mit Gott zu leben ist das Großartigste, was es gibt. Aber das heißt nicht, dass es ein einfaches Leben ist. In einem gewissen Sinn wird unser Leben sogar schwieriger, wenn wir uns Jesus anvertrauen und ihm nachfolgen. Wir wissen plötzlich, wir haben einen Feind. Dem Teufel ist es völlig egal, solange du ein weltliches Leben lebst. Aber wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, dann wirst du plötzlich sein Feind und eine Gefahr für ihn. Und wir haben diese wunderbaren Verheißungen in Gottes Wort. Wenn wir gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, dann werden wir Verfolgung erleiden. Halleluja, preis dem Herrn. Und wir leben natürlich auch als Christen immer noch in der gefallenen Welt, wo es Krankheit gibt und Sünde gibt und Tod gibt. Das ist auch Realität in dem Leben von uns Christen. Und der Rest dieses Kapitels besteht eigentlich aus Schicksalsschlägen, die Jakob erleidet. Also sei nicht überrascht. Das Paradies ist für uns im Himmel, wenn wir in der Ewigkeit sind, bei Gott, nicht hier auf der Erde. Sei nicht überrascht, wenn dir als Christ auch schwierige Dinge widerfahren. Wir müssen da einfach realistisch sein und realistisch bleiben. Im Vers 8 lesen wir, da wird Jakob einen wichtigen Menschen verlieren in seinem Leben. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche. Und er gab ihr den Namen Allon Bachut, das heißt die Eiche des Weinens. Ja, auch Nachfolger Jesu werden dann und wann weinen. Jesus hat geweint am Grab seines Freundes Lazarus. Der Unterschied ist nicht zwischen Christen und Nichtchristen, dass wir ein einfacheres Leben haben. Der Unterschied ist, dass wir nicht allein sind in den Schwierigkeiten des Lebens, in unseren Schicksalsschlägen. Der Unterschied zwischen Kapitel 34 und Kapitel 35 ist Gott. Im Kapitel 34 kommt Gott überhaupt nicht vor. Kapitel 35 mindestens 10 Mal, zumindest wenn wir diese Namen wie Bethel auch mitzählen. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Wir Nachfolger Jesus sind in unserem Leid nicht allein. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Er hat gesagt, ich werde euch nicht allein verwaist zurücklassen, sondern ich komme zu euch, ich werde bei euch sein. Und das macht den Unterschied aus, gerade wenn das Leben schwierig wird. Aber Jakob verliert hier einige der wichtigsten Menschen in seinem Leben und den Anfang macht eine Frau, die ihn wahrscheinlich mit großgezogen hat. Und wir wissen nicht genau, wann die Deborah zur Familie von Jakob gestoßen ist, vielleicht als seine Mutter Rebekka gestorben war. Aber offensichtlich weint Jakob hier an ihrem Grab. Vers 9. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam und segnete ihn. Ist unglaublich, oder? Die Güte Gottes. Er segnete ihn, diesen Jakob, der so nicht der vorbildliche Nachfolger war. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, Betrüger, Manipulierer. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Streiter Gottes, einer, der unter der Befehlsgewalt Gottes steht, der beherrscht ist von Gott. So gab er ihm den Namen Israel. Und ihr wisst, der Name hat immer was mit der Natur eines Menschen zu tun, mit seinem Charakter, mit seiner Person. Also Gott erinnert den Jakob hier, wer er wirklich ist in ihm. Und Gott erinnert uns in seinem Wort auch daran. Und das ist wichtig, denn als was wir uns wahrnehmen, so werden wir letztendlich auch leben. Stellt euch eine kleine unscheinbare Raupe vor, die so am Boden herumläuft und im Dreck rumläuft, so wie Raupen das halt tun. Das ist, was Raupen tun, die können nicht anders. Aber stellt euch jetzt eine Raupe vor, die eine Metamorphose erlebt hat und zu einem wunderschönen Schmetterling geworden ist. In einen Schmetterling verwandelt. Ist noch immer dasselbe Wesen, aber völlig neu, mit einer ganz neuen Natur, mit ganz neuen Fähigkeiten. Wunderschön, es kann fliegen. Aber stellt euch so einen Schmetterling vor, der es irgendwie nicht wahrgenommen hat, dass da was mit ihm geschehen ist. Wir können sagen, ein Schmetterling mit einem falschen Selbstbild. Eine Raupe, die nicht erkennt, was aus ihr geworden ist. Die krabbelt weiter im Dreck rum, so wie sie es gewohnt ist. Oh, ich bin eine Raupe. Ich kletter, wenn es gut geht, auf Blättern rum. Wenn es schlecht geht, normalerweise laufe ich am Boden, so im Dreck der Welt. Oh, ich wünschte, ich könnte fliegen, so wie dieser wunderschöne Schmetterling. Aber ich bin ja nur eine Raupe. Ich würde so gern anders leben, aber ich kann nicht, ich bin eine Raupe. Und viele Christen leben so. Diese Raupe braucht einen Spiegel, diese Raupe braucht eine Wahrheitstherapie. Wenn die erkennen würde, wer und was sie wirklich ist, dann würde auch sie ihre Flügel erheben und dem Dreck der Welt entfliegen, himmelwärts. Genauso wie wir Christen. Und ich möchte noch eine Hausaufgabe geben für diese kommende Woche. Nehmt euch mal eine Konkordanz. Oder im Computer geht das noch viel einfacher. Ihr könnt einfach auf eine Bibel-Webseite gehen. Und gebt die Worte ein in ihm und in Christus. Und dann lest euch einfach mal nur durch, was Gott uns sagt, was wir alles in Christus haben. Und wer wir in Christus sind. Gott hält uns einen Spiegel vor, sozusagen in seinem Wort. Er erinnert uns daran, wer wir in Jesus sind. Und das ist die Realität. Als wir uns bekehrt haben zu Jesus und als wir geistig neu geboren wurden, da haben wir so eine Metamorphose erlebt. Da haben wir ein neues Herz bekommen und einen neuen Herrn und eine neue Autorität, eine neue Kraft, auch Nein zu sagen zur Sünde. Wir haben eine neue Natur, ein neues Leben. Wir haben Anteil an Jesu Auferstehungsleben. Also wir sind nimmer dieselben wie die, die wir vor unserer Bekehrung zu Jesus waren. Wir waren Finsternis, jetzt sind wir Licht. Wir waren Feinde Gottes, jetzt sind wir Freunde Gottes. Kinder Gottes sogar, Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind königliche Priester, sagt uns Petrus in seinem Brief. Wir sind die Braut Christi, wir sind sogar der Leib Christi. Wir waren Sünder, jetzt sind wir Heilige, jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Also warum länger wie ein Sünder oder wie ein Sklave oder wie ein Bettler, wie ein Penner leben, wenn du ein heiliges Königskind bist? Wenn du ein Sohn, wenn du eine Tochter Gottes bist? Du kannst anders leben, denn du bist jetzt in Christus. Also ergreift es im Glauben und dann lebt es einfach aus, was du bist. Und Gott sprach zu ihm, Vers 11, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deine Nachkommen nach dir will ich dieses Land geben. Also Jakob erbt hier den Segen seines Vaters oder seines Großvaters, seines Vorvaters Abraham. Übrigens seht ihr hier, wem das Land gehört. Gibt einen Riesenstreit, gehört das verheißene Land Israel oder den Palästinensern. Wem gehört das Land? Gott. Und Gott gibt es und nimmt es, wen er will. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Also Gott ist ihm offensichtlich hier in leiblicher Form erschienen. Vers 14, und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal aus Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darüber. Er salbte diesen Stein, das Ausdruck von Hingabe, er weihte ihn dem Herrn. Das Trankopfer spricht auch davon. Im Neuen Testament sehen wir, dass Paulus sein Leben für Jesus und sein Sterben für Jesus als ein Opfer für den Herrn sah. Philipper 2, Vers 17 zum Beispiel. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen, schreibt der Paulus. Und natürlich 2. Timotheus 4, Vers 6. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel, Haus Gottes. Und sie brachen von Bethel auf. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni, das heißt so viel wie Sohn meiner Trauer. Sein Vater, und er ist hier wieder der Leiter seiner Familie, sein Vater aber nannte ihn Ben-Jamin, das heißt Sohn des Glücks. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf, das ist das Grabmal Rahels, bis auf diesen Tag. Also Jakob muss sich hier von seiner geliebten Frau Rahel verabschieden und das ist sehr schwer. Denken hier natürlich auch an Rahels Worte im Kapitel 30, wo sie gesagt hat: Gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Jetzt hatte sie hier noch einen weiteren Sohn und sie starb bei seiner Geburt. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf, jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin, sein erstgeborener Sohn, und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. Weiterer anderer Schicksalsschlag. Das muss den Jakob oder Israel, wie er jetzt heißt, schwer verletzt haben. Das hat ihn entehrt, was sein Erstgeborener ihm hier angetan hat. Also wieder, wir leben in einer gefallenen Welt. Und selbst wenn wir Jesus nachfolgen, gibt es andere Menschen, die ihm nicht nachfolgen und die gegen uns sündigen. Und manchmal leiden wir wegen der Sünde anderer. Und ich denke, es geht hier um mehr als um eine sexuelle Verfehlung von Ruben. Da war ein großer Altersunterschied. Die Silpa, die könnte seine Mutter sein. Also ich zweifle, dass es nur einfach Lust war, die ihn hier getrieben hat. Mich erinnert diese Geschichte hier an das, was Absalom getan hat, der Sohn von König David, als er gegen seinen Vater rebelliert hat und nach Jerusalem eingezogen ist. Erinnert euch, was er getan hat? Er hat ein Zelt aufstellen lassen mitten in Jerusalem, am Palast, und er schlief dort in aller Öffentlichkeit in diesem Zelt, also nicht Öffentlichkeit, aber in dem Zelt. Alle haben gesehen, er ging mit den Nebenfrauen seines Vaters da rein und schlief mit den Nebenfrauen seines Vaters, des Königs. Indem er das getan hat, hat er im Prinzip gesagt: Ich bin jetzt der König, ich nehme den Platz meines Vaters ein. Und ich glaube, das ist, was Ruben hier ausdrücken will. Und es passt so auch in das Muster dieser Familie, in der Ruben aufgewachsen ist. Dieses Eigenmächtige. Ich nehme mir das auf meine Art und Weise, diese Position oder den Segen, was immer es ist, den ich haben will. Ist natürlich insbesondere verrückt, weil Ruben ja der Erstgeborene war und nach der Sitte dieses Landes oder der damaligen Zeit sowieso der nächste Patriarch nach seinem Vater geworden wäre. Aber vielleicht hat er sich bedroht gefühlt von seinem jüngsten Bruder, von Benjamin, dem Rahel, seine Lieblingsfrau, dem Jakob geboren hat auf ihrem Totenbett. Und er hat ihn dort den Sohn des Glücks genannt. Und Seine Sorge war vielleicht nicht ganz unbegründet, denn wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, dass Jakob tatsächlich die Söhne seiner Lieblingsfrau Rahel bevorzugt hat vor seinen anderen Söhnen. Aber die Sünde Rubens hatte natürlich den gegenteiligen Effekt. Sünde hält nie, was sie verspricht. In 1. Mose 49, bevor Jakob starb, hat er den Ruben ganz ausdrücklich abgesetzt von dieser Position des Erstgeborenen, dieser Position des neuen Patriarchen oder des Haupterbens. 1. Mose 49, Vers 3, da sagt Jakob: Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Aber dann sagt er: Du bist über Gewalt wie das Wasser, du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Also der Erstgeborene von Jakob Ruben wurde disqualifiziert. Und wir wissen schon, dass der Zweit- und der Drittgeborene, Simeon und Levi, dass die auch disqualifiziert wurden wegen ihrer Sünde. Also fällt der Segen jetzt dem Viertgeborenen zu, und das ist Juda. Und das hat natürlich inkludiert den Segen und die Verheißung des Messias. Der Messias wird aus der Linie von Juda kommen. Die Söhne Jakobs waren 12. Die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene Jakobs, und Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, die Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padan Aram geboren wurden. Vers 27, und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Also endlich nach vielen, vielen Jahren ist er wieder bei seinem Vater. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Also wenigstens da waren sie wieder in Einheit zusammen, die zwei Brüder. Aber es ist auch eine schwierige Sache. Die meisten von uns werden unsere Eltern begraben müssen. Es ist schwierig. Der Tod ist unser Feind. Der Tod war nie unsere eigentliche Bestimmung. Deswegen werden wir uns wohl nie wirklich dran gewöhnen können. Aber preis dem Herrn, Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. In Jesus werden wir auferstehen. Und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir werden unsere Geliebten wiedersehen, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und wir werden ewig gemeinsam sein in Gottes Herrlichkeit. Und das ist unser Trost und das ist unsere Hoffnung. Und dadurch ist der Tod für uns ein Stück weit auch zum Freund geworden. Sozusagen zum Geburtskanal in unser wahres Leben, das Gott für uns bereitet hat. Kapitel 36, das werden wir ganz schnell abhandeln. Ich werde mich nämlich nicht zum Affen machen und die ganzen Namen hier vorlesen. Das könnt ihr daheim tun. Wir haben bereits den Stammbaum von Jakob gesehen. Im Kapitel 36 haben wir im Wesentlichen den Stammbaum von Esau, also von seinen Nachkommen. Und er kennt dieses Muster bereits. Ein Stammbaum kündigt uns einen neuen Abschnitt an, den letzten Abschnitt im ersten Buch Mose, nämlich die Geschichte Josefs jetzt ab Kapitel 37 bis zum Ende des Buches, bis zum Kapitel 50. Wir werden das jetzt nicht alles hier lesen. Ich möchte ein paar ganz wenige Punkte herausgreifen. Lasst uns die Verse 6 und 7 lesen. Und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh, und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen, und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. Also Gott hat sein Wort gehalten und hat beide gesegnet. Wobei der Jakob natürlich das Land geerbt hat. So ließ sich Esau auf dem Gebirge Seir nieder. Esau, das ist Edom. Also Edom, die Edomiter sind die Kinder Esaus mit einer Ismaeliterin und mit einer Hethiterin und einer Horiterin. Das waren Kanaaniter. Und sie haben sich angesiedelt in dem Gebiet östlich vom Toten Meer. Und die Edomiter haben meistens in Feindschaft gegen Israel gelebt. Im 5. Mose 23 werden wir sehen, dass sich Edom Israel entgegenstellt, als sie in das verheißene Land einziehen wollen. In Versen 12 und 16 hier im Kapitel 36 sehen wir Amalek. Die Amalekiter haben sich Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, nicht entgegengestellt, aber sie sind in den Rücken gefallen. König Saul hatte die Edomiter unterworfen später, aber dann unter König Joram von Israel sind sie wieder unabhängig geworden, waren Feinde Israels. Die Propheten Jeremia und Hesekiel und Obadja haben prophezeit gegen dieses Volk, waren ein stolzes Volk, haben unter anderem in der Felsenstadt Petra gelebt, im heutigen Jordanien. König Herodes der Große übrigens, der die Kinder in Bethlehem hat umbringen lassen, war ein Edomiter oder ein Idumäer, wie sie damals geheißen haben, vaterlicherseits. Aber wir schließen die Geschichte Jakobs hier ab. Der wird ab jetzt nur mehr eine Nebenrolle einnehmen und der Fokus wird auf Josef liegen und Gottes Wirken mit ihm und durch ihn. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine unglaubliche Gnade. Wir danken dir, dass du ein wunderbarer, barmherziger, gnädiger, liebevoller Gott bist. Ja, du bist heilig und auch das schätzen wir und du bist gerecht. Aber wir schätzen wahrscheinlich noch viel, viel mehr, dass du gnädig bist und barmherzig bist mit uns. Danke für deine unglaublich große Geduld. Und Vater, ich möchte beten, dass es in unserem Leben wahr wird, was Jakob seinen Söhnen aufgetragen hat. Herr, dass du uns geistliche Erweckung und Erneuerung schenkst. Vater, hilf uns, alle Götzen aus unserem Leben rauszuschmeißen. Und Vater, füll uns mit deinem Geist, Herr, dass wir ein heiliges, ein heiles Leben für dich leben können. Und halt uns vor allem nahe an dir dran, dass wir nicht irgendwie Traditionschristen werden oder religiöse Menschen werden, sondern dass wir Menschen sind, die verliebt sind in dich, die in Beziehung mit dir gehen, mit unserem wunderbaren Gott. Schenk uns diese Gnade, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Und dazu segne euch, unser wunderbarer, barmherziger, gnädiger Gott. Amen.